Spurenelemente. Der True Crime Podcast mit Franziska Franz und Professor Dr. Marcel Verhoff. Ein FFH Original Podcast.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu unserem True Crime Podcast Spurenelemente. Ein Rechtsmediziner und eine Krimi-Autorin ermitteln. Wir senden heute die dritte Folge im Mordfall Julia H. Wir haben auch einen Instagram-Account. Unter Rechtsmedizin und Krimi, klein und in ein Wort geschrieben, können Sie uns abonnieren. Sie können aber auch das Buch zum Podcast lesen mit demselben Titel Spurenelemente mit dem großen E in der Mitte, herausgegeben von der Edition Krimi. Ja, wie so oft haben wir in der dritten Folge mal wieder einen Gast. Ich begrüße also neben Professor Marcel Verhoff heute auch den Rechtsanwalt Ramazan Schmidt, der damals den Täter verteidigt hat. Herzlich willkommen, Herr Schmidt. Hallo, Marcel.
Vielen Dank.
Ja, hallo. Herzlich willkommen an alle.
Ja, das ist ganz toll, dass wir Sie heute hier haben, weil wir doch einige spannende Fragen haben. Zum Beispiel, wie Sie damals zu dem Mandat gekommen sind.
Ich bin damals an das Mandat über die Familie gekommen. Eine Familie, über die der Tatverdacht eingebrochen ist, dass der Sohn, Schwiegersohn, Vater in Tatverdacht geraten ist mit dem Verschwinden von Julia. Und es war ja zunächst ein Vermisstenfall. Was zu tun hat. Mhm. Über die Familie.
Mhm. Mhm. Ah ja.
Aber der Tatverdacht war ja noch nicht, das heißt, als Sie dann praktisch, als Sie dann angefragt wurden, da war ja schon klar, dass Julia tot war, oder?
Ja.
Ja.
Das kam jetzt über die Nähe des Blitzbildes zum Auffinden der verbrannten Leiche. Mhm. Und da war schon relativ klar, dass ein Tatverdacht da ist. Nur, wie gesagt, über die Familie kam das natürlich wie, es war eine Katastrophe.
Das glaube ich.
Okay. Und Sie kannten die Familie schon vorher, oder?
Nein.
Nein. Okay. Aber die haben sich an Sie gewandt und gesagt, unser Sohn ist in Tatverdacht und...
Genau.
Und wie war denn Ihre erste Erinnerung an Ihren Mandanten?
Ja, ich habe den Mandanten kennengelernt in der schwerst brandverletzten Station in Köln-Meerheim, weil er das, nehme ich jetzt mal vorweg, ja, aufgrund einer Verpuffung in seinem Wohnhaus zu über 80% Brandverletzungen aufwies. Und da habe ich ihn zum ersten Mal kennengelernt. Also er war natürlich sediert, war Professor Verhoff für das Wissen, wie man mit Schwerstbrandverletzten umgeht, aufgepumpt mit Wasser bis zum geht nicht mehr und da habe ich ihn kennengelernt. Kommunikation war zu dem Zeitpunkt nicht möglich.
Wollte ich sagen, ne? Genau, der konnte ja da nicht sprechen.
Nein.
Aber das heißt, Sie sind dann trotzdem dahin gefahren und haben Ihren Mandanten sozusagen angeschaut, um ihn kennenzulernen, obwohl er gar nicht sprechen konnte?
So ist es.
Okay.
Die Staatsanwaltschaft hat, ja, Entschuldigung?
Nein, aber er hat sie schon verstanden und er konnte nicken oder?
Das weiß ich nicht. Ach. Ich habe das jetzt so in Erinnerung, dass diese schwerstbrandverletzten Station in Köln-Meerheim, das sind verschiedene Glaszellen, sage ich jetzt mal, wo die Schwerstbrandverletzten auch auf solchen Betten sind, die ständig rotieren.
Oh.
Ich gehe nicht davon aus, dass er zu dem Zeitpunkt, als ich das erste Mal da war, mich verstanden hat. Mhm. Führte natürlich auch dann dazu, dass die Staatsanwaltschaft zunächst auch trotz der Schwere des Deliktes keinen Haftbefehl beantragt hat. Weil das hat selbst die Staatsanwaltschaft angesehen, wer da liegt, haut nicht ab.
Das ist keine Fluchtgefahr, ne? Das sicher nicht. Ja. War denn damals überhaupt mit dem Überleben zu rechnen? Also ich meine, das waren ja eine irre 80% Brandverletzung. Ja, oder haben da eigentlich alle eher mit dem Ableben gerechnet?
Zum damaligen Zeitpunkt, und das wird der Professor Fehr auch besser wissen als ich, das war vor 20, über 20 Jahren jetzt. Das war ein Wunder, dass er überlebt
Ja.
hat. Über 80%, die inneren Organe waren beschädigt. Ja, das eigentlich war die Prognose, die er überlebt das nicht.
Ja.
So, das heißt, dann hätte es auch gar kein Mandat gegeben, eigentlich. Oder doch?
So ist es. So
Okay.
ist es.
Ja,
Ja, gut.
völlig, völlig irre Situation eigentlich, ne, von der
Ja.
Vorstellung.
Ja, völlig irre. Ja.
Das hieß ja auch in den Medien später im Prozess, er habe diesem Prozess völlig emotionslos beigewohnt. War das aufgrund der Schwere seiner Erkrankung wahrscheinlich schon der Fall?
Ich hatte damals, und das ist eben das, wo der Verteidiger dann immer, ja, er war schwerst dran verletzt. Er
Ja.
ist dann nach Kassel verlegt worden, wo wir hier in Hessen ein Justizkrankenhaus haben. Und ich war der Meinung, dass wir hätten noch warten können mit dem Prozess. Jemanden auf einer Liege mit schwersten Brandverletzungen vor das Schwurgericht zu bringen, da habe ich damals auch, sage ich ganz offen, unter Zuhilfenahme der Medien gesagt, das ist unwürdig. Wir warten noch. Es wurde dann natürlich, wenn Sie Verteidiger in so einem Verfahren sind, gesagt, ich würde auf die Tränendrüse drücken, was ich nicht gemacht habe. Und wir hatten ja wirklich die Situation, es wurde dann externer Gutachter beauftragt, wie lange der Mandant überhaupt verhandlungsfähig ist. Wir konnten jeden Tag nur 3 Stunden verhandeln und er wurde in der Liege liegend vors Gericht gebracht. Emotionslos ist, er war eben, was soll er sagen, wenn Sie als Schwerstkranker sich einem solchen Tatvorwurf ausgesetzt sehen und dann noch in der öffentlichen Hauptverhandlung, die natürlich auch enormes Interesse gehabt hat, medial, weil es fing ja im Ermittlungsverfahren an, ja, dann mag das auf den einen oder den anderen emotionslos gewirkt haben, aber es ging gar nicht anders. Er ist in einer Liege dann von Butzbach nach Gießen gekommen und immer wieder reingefahren worden. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass das unwürdig war.
Aber hat er denn, ich meine, Verhandlungsfähigkeit, das eine ist ja die körperliche Seite, ne? Man sagt, okay, er
Geist.
kann 3 Stunden, aber war er denn geistig, war der
Ja.
so weit auf der Höhe? Das schon. Okay.
Ja. Ja.
Und wann haben Sie zum ersten Mal mit ihm wirklich gesprochen ja?
In Kassel. Er ist ja dann von der Schwerstbrandverletztenstation in Köln-Meerheim nach Kassel verlegt worden. Und dort hatte ich ihn regelmäßig besucht. Und bevor er dann nach Butzbach kam zum Prozess, und er war geistig voll da.
Okay, also da gab es überhaupt keinen Zweifel.
Nein, nein.
Ja, das war nämlich das, was ich wissen wollte. Also er hätte theoretisch, er hat ja wohl während des ganzen Prozesses nichts gesagt, aber er hätte theoretisch sprechen können. Ja, und dann gab es ja, es gab ja ein Blitzerfoto und es gab da auch in seinem Keller Faserspuren. Gab es aus Ihrer Sicht denn Punkte, die noch zu hinterfragen gewesen wären, dass da irgendwas gar nicht eindeutig war?
Nein, diese Spuren waren eindeutig. Es war das Blitzerfoto zeitnah zum Auffindungsort des Torsos von Julia. Es war die Nähe zum letzten Platz, wo Julia war, bei dem Kinderspielplatz in Biebertal. Und da war nichts zu deuten. Die Frage war jetzt nur, wie können wir das juristisch bewerten? Ja, und das war im Grunde genommen, dass da ein Zusammenhang bestand zwischen meinem Mandanten, dem Angeklagten und dem Verschwinden von Julia, war objektiv aufgrund der DNA-Spuren des Blitzerbildes klar. Nur die Frage bei uns Juristen ist ja immer, wie bewerte ich das juristisch?
Ja.
Ja. Und es ist so gewesen, dass damals die Anklage erhoben wurde und der zunächst zuständige Vorsitzende, der nachher nicht den Prozess geführt hat. Ihr seht, ich nenne jetzt keine Namen, in einem Gespräch gesagt hat, sie werden die Anklage zulassen, aber nicht wegen Verdeckungsmord oder so weiter, weil sie nicht wissen, was in dem Kopf des Angeklagten vorgegangen ist. Dass ein Zusammenhang besteht, ja, aber die rechtliche Bewertung war jetzt nicht Verdeckungsmord, was sich dann durch den Wechsel des Vorsitzenden geändert hat.
Okay.
Dass da jetzt die DNA, wir haben damals von vom Landeskriminalamt, vom Prof. Herrn Schneider und so weiter, auch im Keller, also das war, dass da ein Zusammenhang besteht, war klar. Aber der Professor Fairhoff weiß es ja auch, weil er seit Jahrzehnten auch, die Frage ist, wie bewerte ich das rechtlich?
Und was wären dann für ein Spielraum gewesen aus Ihrer Sicht in der rechtlichen Bewertung?
Ja, der Spielraum wäre gewesen Totschlag.
Mhm.
Möglicherweise minder schwerer Fall, wie auch immer. Das Gericht hat ja nachher in seiner Urteilsbegründung das Ausschlussverfahren angewendet, was ich für mehr als fragwürdig halte. Wenn ein Erwachsener im Zusammenhang steht mit einem minderjährigen Kind im Keller, dann muss es sich um ein Sexualdelikt halten, was er vertuschen wollte. So war einfach ausgedrückt die Begründung.
Weil ansonsten kein Erwachsener mit einem Kind im Keller steht, mit einem Fremden. Oder?
Genau. Also, genau. Ja.
Okay.
Ja. Ja. Ja.
Ich überlege mal, wie oft ich als Kind mit anderen Erwachsenen im Keller gestanden habe. Und ich glaube, das ist mehr als einmal der Fall gewesen. Und das waren kein. Na gut, egal. Also, es ist.
Nein.
Ja, ja.
Aber es war. Deswegen sage ich ja, damals, als die Anklage erhoben wurde, war es tatsächlich so, dass der damals zuständige Vorsitzende gesagt hat, ich lasse die Anklage zu, aber nicht Mord, Totschlag.
Okay.
Ja, weil das war eigentlich unstreitig, dass da ein Zusammenhang besteht zwischen meinem Mandanten und dem Verschwinden und auch dem Tod von Julia.
Gab es damals eigentlich ein psychiatrisches Gutachten?
Ja, mehrere. Mhm. Es gab also einmal das Gutachten im Hinblick auf die Schuldfähigkeit, mhm, wobei das natürlich ins Leere lief, weil er keine Angaben gemacht hat. Mhm. Zu Alkohol, Drogen oder irgendwas gab es auch keine Anhaltspunkte. Und dann gab es ein psychiatrisches Gutachten wegen des Mordmerkmals. Der Missbrauch ging vorweg und dann die Tötung. Und das hat damals Professor Schumacher gemacht. Professor Fairhoff wird ihn noch kennen, ein anerkannter Forensiker aus Gießen und Psychiater. Und er kam ganz klar zum Ergebnis, es gibt überhaupt keine Anhaltspunkte für irgendeine pädophile Veranlagung des Mandanten.
Ach.
So. Wurde, wenn ich das kritisch anmerken darf, in den Urteilsgründen nicht berücksichtigt.
Also hat diese ganze Öffentlichkeit, diese öffentliche Debatte, die Verteidigung gestört? Ist die Verteidigung sozusagen dazu zu kurz gekommen?
Nein. Es war natürlich schon ein einzigartiger Fall, weil man, wie gesagt, es fing ja als Vermisstenfall an. Mhm. Und ich habe das damals auch im Fernsehen mitbekommen. Julia ist verschwunden. Jetzt waren die Eltern ja auch als Direktoren von der Schule im Biebertal und so weiter durchaus Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens. Mhm. Nein. Ich habe natürlich damals auch überlegt, mache ich das oder mache ich es nicht? Mhm. Denn Shitstorm und so weiter war zu erwarten. Mhm. Aber nein, aber die Verteidigung behindert wurde zu keinem Zeitpunkt.
Okay.
Mhm. Aber Trotzdem, um es mal einzuordnen, war das jetzt, was die Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit betraf, war das außergewöhnlich oder war das eigentlich nur einer von vielen Fällen, weil Sie haben ja doch einige Mandate gehabt im Laufe der Jahre, ne, die auch ein bisschen öffentlichkeitswirksamer waren. War das trotzdem außergewöhnlich oder war das halt einer von den Fällen, die eben in den Medien dann doch mehr Aufmerksamkeit haben?
Ja, also ich hatte noch andere Fälle, ich will die jetzt nicht zitieren, betroffen ist das ja auf meinen Fällen nicht wahr. Das hing eben damit zusammen, dass die Anteilnahme in der Bevölkerung und so weiter von Anbeginn, Julia war verschwunden, die ist ja mittags verschwunden von dem Spielplatz. Und dann wurde das gesamte Ermittlungsverfahren und auch die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft dann schon medial begleitet. Und das war das Einzigartige. Ja? Das war jetzt nicht die Tat. Und dann hatten wir den Verdächtigen, Peter. Es war einfach, das hat ja wochenlang hier die Öffentlichkeit, Hundertschaften der Polizei waren unterwegs. Die Medien waren da. Und es gibt ja dann auch, das ist ja im Prozess auch eingeführt worden, ein Interview meines Mandanten mit einem Privatsender aus Köln, wo er ja noch als Nachbar, das ist das Einzigartige an diesem Verfahren gewesen. Mhm. Ja? Mhm. Und da muss ich sagen, mediales Interesse an anderen Verfahren, ja, aber dieses von A bis Z, von Anfangsverdacht bis hin Abschluss der Ermittlungen, Strafverfahren, das macht den Fall Julia aus meiner Sicht für mich auch als Strafverteidiger einzigartig.
Jetzt hat ja der Täter noch 20 Jahre gelebt. Mit, hatten Sie da noch Kontakt? Hat er versucht, ist er in Berufung gegangen oder wie war das
dann? Nein, wir haben Revision eingelegt. Und diese Revision, es gibt bei uns Juristen ein sogenanntes Arbiter Dictum, also der Bundesgerichtshof hat die Revision verworfen, aber, was auch relativ selten ist, noch eingeschrieben, dass es doch gewisse Mängel am Urteil gibt. Mhm. Hat letztlich zu nichts geführt, er ist verstorben. Ich habe ihn dann selbst in der Strafvollstreckung nicht mehr vertreten, weil ich gesagt habe, dass ihn andere Kollegen und auch Familienangehöriger, der auch, da ging es um medizinische Fragen der Vollstreckung, Familienangehörige, ist ja auch Arzt und da habe ich mich dann zurückgezogen. Er ist mittlerweile verstorben. Ja.
Ja, genau.
Also das heißt, Sie haben ihn wirklich am letzten Verhandlungstag sozusagen das letzte Mal gesehen?
Nee, ich habe ihn danach noch gesehen. Okay. Das war ja dann in Absprache, dass ich gesagt habe, also Revision mache ich noch, aber alles Weitere ist woanders besser aufgehoben.
Okay, und wie hat er selbst dieses Urteil reflektiert, hingenommen?
Im Hinblick auf seinen Gesundheitszustand, so zynisch das jetzt klingt, war das fast egal.
Okay.
Mhm. Weil er war auch, der Gesundheitszustand hatte sich natürlich dann stabilisiert und so weiter. Der war für den Rest seines Lebens auf fremde Hilfe. Und das meine ich jetzt nicht um da auf die Tränendrüse. Der war kaputt.
Ja, ja.
Das heißt,
also diese, die ganzen Gelenke und so weiter waren, er war auf Lebenszeiten auf die Hilfe Dritter angewiesen und
das heißt, er konnte auch laufen oder bewegen war gar nicht zu denken.
Nein, das war ja das Kuriose, wenn ich das jetzt mal etwas diabolisch sagen darf, dass das Schwurgericht dann noch einen Haftfortdauerbeschluss gemacht hat. Wo ich dann einfach jetzt mal dogmatisch gesagt habe, hier Leute, jemand, der im Liegen vor das Gericht gefahren wird, wo besteht denn da die Flucht? Der kann sich nicht bewegen und überhaupt nichts. Aber gut, juristische Kategorien sind manchmal nicht unbedingt logisch nachvollziehbar.
Ja, aber der Zustand hätte sich natürlich dann auch verbessern können in den nächsten, weiß ich nicht, 1-2 Jahren oder so. Und dann
ja.
Klar.
Gut.
Ja, und ich glaube, der Öffentlichkeit war damit geholfen zu wissen, Ja, so schlimm das klingt, der Mann.
Natürlich.
Ne? So ist es ja.
Natürlich. Na, selbstverständlich. Das ist natürlich so. Als Verteidiger hat man natürlich den engsten Kontakt zum Mandanten. Kennt auch, weil ich das vorhin schon mal angesprochen habe, die Familie, die darüber ja auch zerbrochen ist. Ich meine, das ist die Familie von meinem Mandanten. Weil die sich das ja nie vorstellen konnten. Die werden mit einem monströsen Tatvorwurf überzogen, haben nie was mit der Justiz oder der Strafjustiz zu tun gehabt und verloren haben alle.
Gab es denn Themen, wo Sie sagen würden, dass die in der öffentlichen Debatte eigentlich zu kurz gekommen sind? Also Sie haben ja eigentlich gerade berichtet, dass Sie auch selbst die Medien genutzt haben. Die Aufmerksamkeit war da. Aber jetzt so im Nachhinein, gibt es Themen, die eigentlich da zu kurz gekommen sind?
Da muss ich ganz klar sagen, nein. Mhm. Also ich fand bei aller Medien, bei allen Medieninteresse, auch von den Privatsendern und so weiter, nein, wir leben halt in einer medialen Zeit und ich habe da kein Anhaltspunkt, auch jetzt nach über 20 Jahren, 25 Jahren, da irgendwas zu rügen. Nein.
So ein bisschen die Frage.
Wenn man mit den Medien spricht, weiß man, nein, da habe ich jetzt nichts, was ich jetzt im Nachhinein auch, oder was für mich das Entscheidende ist, was auf den Prozess Auswirkungen gehabt hat. Da habe ich nichts. Ja. In der Bevölkerung ist was anderes.
Dann kann man sich natürlich überlegen, was wäre, wenn sowas heute passieren würde oder vor wenigen Jahren, wo einfach die sozialen Netzwerke, andere Formen von Medien eine viel höhere Bedeutung bekommen haben. Ja, kann man sich natürlich überlegen, wenn man das jetzt dahin projizieren würde, was hätte das für Auswirkungen gehabt? Aber
das
sieht blöd an, aber gab es damals zum Glück in der Form noch nicht. Ja.
Nein.
Ja, das war sehr spannend, was Sie uns da erzählt haben, Herr Schmidt. Sehr einschneidend, muss ich sagen. Also ich habe keine weiteren Fragen mehr.
Keine weiteren Fragen, das ist die richtige.
Ja, genau.
Nein, also es ist wirklich, wirklich beeindruckend. Und gerade wenn man dann nochmal wirklich so diese Blickweise der beiden Familien eigentlich nimmt, der Hintergrund, es gab nur Verlierer dabei, und zwar im schlimmsten Maße. Und die Vorstellung, dass praktisch ein eigener Mensch, der einem nahesteht oder verwandt ist, so einen Tatvorwurf bekommt, das ist unvorstellbar eigentlich.
Das war ja nun auch bei der Mandatierung, wenn ich das jetzt nochmal abschließend sagen darf, so ein Riesenproblem, dass eine gut bürgerliche Familie plötzlich damit konfrontiert wird, dass ein Angehöriger eine solche Tat begangen haben soll. Ja, das ist natürlich, wobei bei den Delikten dieser Art haben wir es ja meistens oder oft, ich als Verteidiger, damit zu tun, dass das Umfeld das überhaupt nicht begreifen kann. Mhm. Aber das weiß ja Herr Fairhoff auch, die Tötungsdelikte und so weiter, innerhalb von 30 Sekunden ist irgendwas Schlimmes passiert. Ohne dass da eine Delinquenz im Vorbereich war.
Ja, dieses Begreifen. Ich muss es zum Glück nicht begreifen. Ich kann die Resultate dann analysieren. Ja, die Richter müssen es verstehen zu begreifen, versuchen zu begreifen und natürlich der Verteidiger auf seine Art. Das ist dann wieder mein Vorteil, der sich mit den sachlichen Themen noch auseinandersetzen muss. Und da bin ich dann oft froh, eben nicht in der Haut der Juristinnen und Juristen zu stecken. Ja. Aber gut, so hat sich jeder seinen Bereich gesucht.
Ja, also ich glaube, dass das Schlimme, was sich viele Menschen wahrscheinlich immer wieder fragen, wenn jemand selbst gerade ein kleines Kind hat, wie sowas dann passieren kann. Aber diese Frage lässt sich nicht beantworten. Es ist eben einfach eine schlimme Geschichte und das kann man sehr schwer nachvollziehen.
So ist es.
Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich, Herr Schmidt, für dieses Interview. Ich fand das sehr, sehr aufschlussreich. Vielen, vielen Dank. Auch nochmal zu sehen, was da für alle Seiten passiert. Dass natürlich nicht immer nur eine Person, die auf solche Weise verstorben ist, also dass der Tod das Leid ist, sondern dass es viele, viele Menschen betrifft, ja, die diesem Opfer nahestanden oder auch dem Täter.
Ja.
Ja. Ja. Ja. Ganz herzlichen Dank.
Ich habe zu danken.
Ja, da. An meiner Seite ebenfalls.
Dann, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hören wir uns in 14 Tagen wieder. Bis dahin alles Gute. Tschüss.
Tschüss.
Das war Spurenelemente, das Original. Alle 14 Tage, freitags, in deiner Podcast-App. Alle weiteren Informationen rund um den Podcast findet ihr in den Shownotes. Und hier noch ein Podcast-Tipp für euch. Es gibt einen Podcast für Menschen, die gerne lesen und auch für Menschen, die gerne schreiben und mal wissen wollen, was hinter den Kulissen so abgeht. Und dieser Podcast heißt Buchgebabbel. Da gibt es Buchtipps, aber auch interessante Gespräche mit Menschen hinter den Kulissen. Zum Beispiel, wie man eine Buchmesse organisiert oder wie man ein Hörbuch gestaltet bzw. produziert oder wie man schreibt an sich, wie der Schreibprozess funktioniert. All diese Sachen findest du im Podcast Buchgebabbel und natürlich auch noch passende Buchtipps dazu. Also, hör doch mal rein, Buchgebabbel, der Podcast, der dir Buchtipps gibt und dir auch noch erklärt, wie Bücher gemacht werden. Die Verlinkung findet ihr natürlich in den Shownotes.